Vielen Dank für diese freundliche Einleitung. Ja, einen schönen guten Abend. Und ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, Ihnen etwas zu erzählen über Ansatzpunkte zur Verbesserung der wissenschaftlichen Politikberatung. Und Tobias Stoll hat das jetzt eben schon schön umrissen. Ich hätte auch anfangen können mit dem Satz, Ökonomie ist Sozialwissenschaft. Ich stehe also nicht auf dem Standpunkt, dass wir die Ökonomen auf der einen Seite und die Sozialwissenschaftler auf der anderen Seite haben, sondern dass die Ökonomie als Bestandteil der Sozialwissenschaften bestimmte Anregungen geben kann, die vielleicht auch in den Schwester- oder Bruderdisziplinen aufgenommen werden können und die man dann zu einem fruchtbaren Konsens möglicherweise tragen könnte. Ich habe den Vortrag wie folgt gegliedert. Ich möchte anfangen mit dem Problem des Regulatory Choice, als sozusagen dem Ursprung. Warum braucht man überhaupt Politikberatung? Weil es ein Regulatory Choice Problem gibt. Weil der Gesetzgeber an einer bestimmten Stelle vor dem Problem steht, wie soll er denn etwas regeln? Und genau da kann Politikberatung an- und einsetzen und dem Gesetzgeber auf die Sprünge helfen. Dafür hat er aber auch bestimmte Anforderungen an die Politikberatung und die spiegeln sich im zweiten Punkt wieder, dem Anforderungsprofil. Und in dieses Anforderungsprofil passen oder gehören eine Menge Dinge herein, die der Wissenschaft auch eher Schwierigkeiten bereitet. Eines der Elemente, was in jüngster Zeit, und zwar in den letzten 8 bis 9 Jahren aufgekommen ist, ist dabei die Gesetzesfolgenabschätzung, die praktisch ein Scharnier bildet, wo Politikberatung einsetzen könnte, um es dann im Prozess der Gesetzesentwicklung einzubringen. Und da, und das ist der dritte Punkt, sehe ich einen Input, den die Ökonomie liefern kann, nämlich eine Institutionenanalyse, eine institutionenökonomische Perspektive auf die Gesetzesfolgenabschätzung und damit, und das ist vielleicht der wichtigste Punkt im ganzen Vortrag, damit eine verhaltenstheoretische Fundierung zu liefern für das, was man als Gesetzesfolgen bezeichnen kann. Ich möchte dann am Ende tatsächlich auch zu den Antworten kommen. Und die spiegeln sich im vierten Punkt, nämlich der Frage sozusagen, welche Optimierungspotenziale bestehen denn? Und zwar die Politikberatung aus Sicht der Politik auf der einen Seite, aus Sicht der Wissenschaft auf der anderen Seite und dann als dritter und vielleicht wesentlichster Teil der Bürger, auf den das Ganze ja am Ende abzielt. Und dann ganz zum Schluss, weil das Ganze sehr lange dauert, möchte ich das nochmal in 5 Thesen kurz zusammenfassen, sodass Sie dann auch nochmal im Überblick sehen und hören, was meine zentralen Thesen sind. Das Problem des Regulatory Choice besteht darin, dass man eine Zielverfehlung wahrnimmt, eines vorher politisch bestimmten und auch meist explizit formulierten Ziels. Zum Beispiel könnte das Ziel ja sein, die Steuern vollständig zu zahlen. Und das dürfte tatsächlich in der Politik eine relativ breite Basis finden. Wenn das Ziel ist und man stellt fest, viele hinterziehen Steuern, dann muss man sich fragen, mit welchem verhaltenssteuernden Instrument kann man die Steuerehrlichkeit oder zumindest die Neigung zu hinterziehen verbessern. Es wäre zum Beispiel denkbar, an die Steuermoral zu appellieren, an den einzelnen Akteuren durch große, breit angelegte Kampagnen deutlich zu machen, wie wichtig das ist, Steuern zu zahlen, was damit alles finanziert wird. Es wäre auch denkbar, das Strafmaß einfach heraufzusetzen oder die Entdeckungswahrscheinlichkeiten zu erhöhen, was wiederum mit Kosten einhergeht, denn Entdeckungswahrscheinlichkeit erhöhen bedeutet mehr im weitesten Sinne Polizei einsetzen, die es überhaupt möglich macht, Steuerhinterziehung aufzuspüren. Oder man könnte sich fragen, muss man die Komplexität erhöhen oder senken, um die Steuerehrlichkeit zu verbessern? Also vor dieser Form von Problem steht der Gesetzgeber, wenn er merkt, dass ein bestimmtes politisches Ziel verfehlt wird. Ja, er muss regulierend eingreifen und dafür muss er wissen, wie er eingreifen kann und auf welche Art und Weise er tatsächlich zu Zielbeiträgen kommen kann. Und dabei ist eines der zentralen Probleme, wenn er sich zu dieser Frage Rat holt, dass es eine Dependenz von Politikempfehlungen und Verhaltensannahmen gibt. Und ich möchte das kurz an dem Ziel der Bundesregierung festmachen, das sie in der Nachhaltigkeitsstrategie festgelegt hat, nämlich den Flächenverbrauch, der zurzeit etwa 100 Hektar pro Tag beträgt, auf 30 Hektar pro Tag zu reduzieren. Flächenverbrauch ist die Siedlungs- und Verkehrsfläche, die täglich eben geschaffen wird aus überwiegend landwirtschaftlichen Flächen. Ja, das ist der Flächenverbrauch in Anführungsstrichen. Die Fläche bleibt natürlich weiter vorhanden, aber wird einer anderen Nutzung zugeführt. Hier ist es ganz offensichtlich, dass es eine Zielverfehlung gibt. 100 Hektar ist der tatsächliche Verbrauch, 30 Hektar ist das Ziel, was die Politik formuliert hat. Und nun gibt es eine ganze Reihe von flächenverbrauchenden Akteuren. Der Bund, der Autobahnen baut, die Länder, die Bundesländer, aber auch die Kommunen selber und schließlich Gewerbe und Industrie, aber auch private Haushalte. Und von all diesen Akteuren, die man alle identifizieren muss, um zu einem soliden Ergebnis kommen zu können, will ich mal eine herausgreifen und das sei Oma Schneider. Sie wohnt aus demografischen Gründen inzwischen alleine in ihrem freistehenden Einfamilienhaus. Der Mann ist früh gestorben, das ist statistisch meistens die Entwicklung, die das Ganze nimmt. Die Kinder sind längst ausgezogen und sie bleibt praktisch in ihrem Einfamilienhaus wohnen und erkennt nun sozusagen das Ziel der Bundesregierung. Und nun ist die Frage, was unterstelle ich als Verhalten bei diesem Individuum, um am Ende zu einer Politikempfehlung zu kommen? Man könnte zum Beispiel sagen, sie handle, als ob sie ein Homo economicus wäre. Also sie kalkuliert genau ihre Kosten und ihre Nutzen und trifft dann am Ende die Entscheidung, die ihren Nutzen maximiert. Wenn das so wäre, dann müsste man vermutlich nur die Preise verändern für Einfamilienhäuser, indem man beispielsweise die Grundsteuer heraufsetzt, sodass es relativ teuer wird, im freistehenden Einfamilienhaus zu wohnen und man sozusagen denen, die auf der Schwelle stehen, mit ihrer Kosten-Nutzen-Kalkulation einen Impuls zu geben, dann in den Geschosswohnungsbau umzuziehen. Das wäre eine denkbare Konsequenz, wenn eben Oma Schneider als Homo economicus agieren würde. Man könnte auch unterstellen, sie handle informiert und altruistisch. Das heißt, sie passt ihr Verhalten von alleine an, weil sie die Informationen zur Verfügung hat und weil sie merkt, sozusagen die Gesamtsituation wird problematisch, steigende Infrastrukturkosten, die eine große Rolle spielen, führen dazu, dass sozusagen in der Folge ihre Enkel stärker belastet würden, in der gesamtgesellschaftlichen Perspektive, und dann bedürfte es keiner Intervention, sie würde von alleine vermutlich ihre Wohnform verändern. Und dieses Beispiel zeigt letztendlich, dass in Abhängigkeit von der zugrunde liegenden Verhaltensannahme ich zu ganz unterschiedlichen Politikinstrumenten kommen kann. Und ich möchte das an einem weiteren Beispiel noch einmal zeigen, nämlich am Beispiel REACH, der europäischen Chemikalienregulierung, die letztendlich das Ziel hat, Altstoffe in ihren Risiken zu erkennen und die Risiken eben auch zu verringern, und zwar durch Kooperation entlang der Wertschöpfungsketten. Die Wertschöpfungskette beginnt mit einem Hersteller oder Importeur, der die Chemikalien nach Deutschland bringt oder in Deutschland herstellt. Der reicht sie weiter, häufig an einen Formulierer, der nochmal Mischungen daraus herstellt. Und am Ende kommt es zu einem Anwender. Und dieser Anwender der Chemikalien weiß nicht, welche Risiken der Stoff beinhaltet. Wenn er das nicht weiß, wenn das die Verhaltensannahme ist, dann wäre möglicherweise die einzige instrumentelle Konsequenz, das Informationsdefizit zu reduzieren. Und genau das macht im Moment die europäische Chemikalienregulierung. Sie versucht, eine Informationsweitergabe zu organisieren von dem ursprünglichen Hersteller einer Chemikalie über den oder die Formulierer bis hin zu dem Anwender. Es könnte aber auch sein, dass der Anwender die Risiken bereits kennt, gleichwertige, aber eben kostspieligere Alternativen nicht nutzt. Dann wäre der Ansatzpunkt eher, dass man wiederum in die Preisstruktur eingreifen muss, also Abgaben beispielsweise erhebt auf bestimmte Chemikalien, für die Substitute zur Verfügung stehen, die mit weniger Risiken einhergehen. Denkbar wäre auch, dass der Hersteller Alternativstoffe zur Verfügung hat, aber sie einfach nicht vermarktet. Auch dann müsste man wieder überlegen, mit welchem Instrument greift man tatsächlich zu, um dieses Verhalten zu verändern. Wenn wir also nach Politikempfehlungen suchen, die für uns das Regulatory Choice Problem lösen, dann ist der Ausgangspunkt tatsächlich die Suche nach einem disziplinenübergreifenden Verhaltensmodell, das für die sozial- und rechtswissenschaftliche Politikberatung geeignet ist. Und geeignet ist es dann, wenn es erstens einen Beitrag liefert zur Lösung des Regulatory Choice Problems und zweitens das Potenzial hat, interdisziplinär Konsens zu erzeugen. Mir liegt daran, dass es das Potenzial haben muss für diesen interdisziplinären Konsens, weil ich der Auffassung bin, dass nur durch den Diskurs zwischen den Sozialwissenschaften überhaupt für die Politik ein transparentes Ergebnis zustande kommt. Im Moment ist die Situation häufig so, dass wir verschiedene Ergebnisse sozusagen in der Diskussion haben und gerade diese Verhaltensannahmen, die der Empfehlung zugrunde liegen, häufig nicht transparent sind. Und genau das wäre hier sozusagen der Ansatz, diese Transparenz herzustellen, indem man auf ein Verhaltensmodell rekurriert, was die verschiedenen sozialwissenschaftlichen Anregungen aufgreift. Das bringt mich zum zweiten Punkt, dem Anforderungsprofil an die Politikberatung. Und da möchte ich noch mal kurz zurückkommen auf die Verankerung der Gesetzesfolgenabschätzung. Im Mandelkernbericht zum ersten Mal vorgeschlagen, doch verschiedene Vereinfachungen und Verbesserungen des Regelungsumfeldes auf europäischer Ebene zu steigern. Und das nicht zuletzt, weil man auf europäischer Ebene immer mehr vor dem Problem stand, die Gesetzgebung eben auch bis zum Bürger hin transparent zu machen. Und zwar natürlich aus Sicht der Europäischen Kommission, aber auch der anderen Organe der Europäischen Union mit dem Impetus, das Ganze doch mit einer europafreundlicheren Perspektive zu verbinden. Also Europa sah sich vor dem Problem, dass die Gesetzgebung als zu kompliziert, zu ausdifferenziert, zu weitgreifend wahrgenommen wurde und wollte darauf reagieren. Parallel dazu auf Bundesebene in Deutschland haben wir seit 2000 eine Änderung der gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien, die sich immerhin selber auferlegt haben, bei ihren Initiativen eine Folgenabschätzung für Gesetze vorzunehmen. Muss man dazu sagen, dass diese Folgenabschätzung bislang nicht mehr ist als ein Papiertiger. Ja, häufig auch tituliert als Wochenendfolgenabschätzung. Das heißt, freitags sieht der Abteilungsleiter, hups, wir haben noch keine Folgenabschätzung vorgenommen und sagt seinem Referenten, bis Montag brauchen wir eine. Entsprechend undifferenziert fallen die dann auch aus und liefern natürlich keinen Beitrag zu einer verbesserten Gesetzgebung. Also sie tragen nicht die wesentlichen Informationen, die wir uns von diesem Instrument letztendlich erhoffen. Das liegt vielleicht auch daran, dass die Bundesregierung bisher darauf verzichtet hat, in einem konkreten Leitfaden deutlich zu machen, welche Anforderungen sie an eine Gesetzesfolgenabschätzung stellt. Da ist die Europäische Union einen anderen Weg gegangen. Sie hat nämlich mit der Entwicklung von Guidelines für ihre Desk Officers, die das Impact Assessment, also die Gesetzesfolgenabschätzung, vornehmen, ein detailliertes Raster vorgelegt, nachdem sich die Desk Officers der verschiedenen Generaldirektionen richten müssen. Und das hat im Prinzip 6 Punkte. Und diese Punkte, wenn man sie kurz durchgeht, die Problembestimmung entspricht sozusagen schon der Frage sozusagen vorgelagert, welches Ziel wollt ihr denn überhaupt einbringen? Also was wollt ihr denn regulieren? Und welche Ziele tangiert es dabei? Welche Alternativen habt ihr als instrumentelle Alternativen? Wie sind die Folgen abzuschätzen für die einzelnen Alternativen? Und auf der Grundlage dieser Folgenabschätzung der Alternativen kann man eine Bewertung vornehmen. Und die Bewertung der Alternativen wiederum führt dann eben zur besten Option. Und diese Option ist dann auch im Monitoring und in der Evaluierung zu prüfen. Ein relativ triviales Vorgehen. Ja, jeder, der sich diese Guidelines anschaut, wird vermutlich sagen, das müssen doch gesetzgebende Institutionen schon immer so gemacht haben. Aber de facto löst die EU-Kommission und sozusagen im Kielwasser dessen vor allen Dingen das Impact Assessment Board, was die Qualität der Berichte am Ende prüft, löst sie eine Kultur der Analyse aus, eine Culture of Analysis, so wird das in der EU-Kommission beschrieben, die überhaupt erst dazu führt, dass man tatsächlich verschiedene Optionen nebeneinander betrachtet. Mit anderen Worten, bislang hat offenbar immer sehr früh eine Festlegung stattgefunden auf eine Option und eine alternativen Abwägung praktisch gar nicht. Und genau das ändert jetzt dieses Impact Assessment, zumindest vom Ansatz her, dass sie diese Culture of Analysis einführt und dann auch folgert für die Folgenabschätzung, dass zu quantifizieren ist. Also Effekte sind nicht nur kurz darzustellen, sondern nach Möglichkeit zu quantifizieren und, wenn möglich, auch zu monetarisieren. Und wer sozusagen sich schon länger mit Umweltfolgen beschäftigt hat, weiß, welche Schwierigkeiten dabei entstehen, Umweltfolgen tatsächlich auch monetär abzubilden. Deswegen eben auch diese Einschränkung, wenn möglich. Ja, also man will die Kultur der Analysetätigkeit vorantreiben, auf jeden Fall quantifizieren, wenn möglich auch monetarisieren, aber man sieht auch die Grenzen, die damit verbunden sind. Das stellt schon bereits Anforderungen an die Politikberatung. Und wenn ich von Politikberatung spreche, meine ich immer die wissenschaftliche Politikberatung, die nämlich als allererstes das Normative akzeptieren muss, was die Politik ihnen vorlegt. Ja, wenn man in der Gesetzesfolgenabschätzung eine Bestimmung des Problems und eine Bestimmung der Ziele vorgenommen hat und will dann verschiedene Alternativen entwickelt haben und deren Folgen abschätzen, dann ist die Rolle der Wissenschaft in der Politikberatung nicht die Hinterfragung dieses Normativen, sondern das muss sie akzeptieren. Und das fällt in den Sozialwissenschaften, glaube ich, genauso wie in den Rechtswissenschaften immer auch schwer. Darüber hinaus, ganz praktisch, braucht sie eine Bereitschaft zur zeitnahen Analyse. Das heißt, Daten, die sie vorhält, muss sie sozusagen relativ schnell in Bezug auf ein bestimmtes Gesetzesvorhaben eine Regelungsoption auswerten können. Und dann muss sie sich noch reduzieren auf das für die Politik Wesentliche und nicht das, was eigentlich innerhalb der einzelnen Disziplinen besonders publikationsträchtig ist. Und auch das stellt besondere Anforderungen an die Wissenschaft. Und das, was die Wissenschaft relativ gerne macht, und da muss ich vielleicht etwas vorsichtiger sein und für meine Disziplin sprechen, ist Prognosen abgeben über Zielerreichungsgrade. Und wenn auch bei Konjunkturprognosen die Treffsicherheit relativ gering zu sein scheint, ist sie doch in Bezug auf einzelne Regelungsoptionen und die Abschätzung der Zielerreichungsgrade zuweilen zumindest deutlich besser. Und das, worauf sich Wissenschaft auch sicher einlassen kann, ist die Abschätzung der Neben-, Fern- und Folgewirkungen verschiedener Regelungsalternativen, auch wenn aus der Politik häufig immer noch nur eine Option tatsächlich favorisiert wird für die Untersuchung. Die Culture of Analysis ist sozusagen im Wachsen begriffen, aber eben noch klein. Dann ist das für die Wissenschaft sicher kein Problem, eben auch weitere Optionen einzubeziehen. Um das zu tun, besteht die Notwendigkeit eben eines erklärenden und eines prognostizierenden Verhaltensmodells. Und wenn das Verhaltensmodell gut erklärt, wenn es tatsächlich die wesentlichen Parameter für die einzelnen Entscheidungen herausarbeiten kann, dann ist es auch besonders prognosefähig. Also Erklärungsgehalt und Prognosefähigkeit gehören aus meiner Perspektive unmittelbar zusammen. Und ein solches Verhaltensmodell brauchen wir nicht nur für die Normadressaten, das interessiert den Gesetzgeber ja in erster Linie, wie verhalten die sich denn, wenn wir eine bestimmte Regelungsoption auf den Weg bringen, sondern auch für die Verwaltung, weil die Politik immer vor dem Problem steht, bei der Verabschiedung eines Gesetzes abzuschätzen, wie viel Ermessensspielraum lässt sie denn der Verwaltung und gibt der Verwaltung damit auch die Möglichkeit, entgegen der politischen Ziele ihre eigenen Interessen einzubringen. Und je geringer der Ermessensspielraum ist, desto weniger kann die Verwaltung ausscheren aus den ursprünglichen politischen Zielen. Und desto weniger kann sie aber gleichzeitig reagieren auf andere Umstände, die vom Gesetzgeber nicht vorhergesehen worden sind. Also insofern besteht hier ein Trade-off, den die Politik in den Blick nehmen muss und will, wenn sie ein Gesetz verabschiedet. Interessant wäre es aber auch, wenn wir das Verhaltensmodell auch auf Politiker anwendeten und fragten, wie viel sind Sie denn bereit, tatsächlich an Transparenz zum Beispiel herzustellen, also Möglichkeiten für diskretionäre Entscheidungen abzugeben an den Bürger, also wo Sie nicht Ihre eigenen Politikerinteressen bedienen wollen, sondern eben doch für das Gemeinwohl agieren. Und schließlich könnte man sich, und darauf komme ich später auch nochmal zurück, fragen, inwieweit das Verhaltensmodell nicht auch auf die Wissenschaftler anwendbar wäre, in der Form, dass man überlegen muss, ob denn die Wissenschaftler ihren eigenen Zielen einfach nur verpflichtet sind oder eben auch Beiträge für das Gemeinwohl bereit sind zu leisten. Mein Interesse besteht also darin, ein Verhaltensmodell zu entwickeln, was sowohl diesen interdisziplinären Konsens über das, was man reden sollte, erzeugt, als auch anwendbar ist auf verschiedene Akteursgruppen. Dann ist also die Basis für die Prognose von Instrumenten diese Form von Verhaltensmodell, und deren Qualität können wir erkennen sozusagen am Erklärungsgehalt. Je höher die Erklärung, je höher der Erklärungsgehalt ist, desto besser ist auch die Prognosefähigkeit. Die Normadressaten müssen tatsächlich so modelliert werden, dass Verhaltensweisen und Motive abzubilden sind. Also wir dürfen sie nicht zu abstrakt fassen und müssen sozusagen ihre Ausprägung bei den Verhaltensweisen, bei den Präferenzen, bei den sie umgebenden Institutionen mit abbilden können und müssen dafür das ursprünglich vielleicht ökonomische Verhaltensmodell des Homo economicus weiterentwickeln. Den Ausgangspunkt will ich Ihnen nicht vorenthalten, nämlich das, was die Ökonomie ursprünglich mal als Homo economicus Modell vor Augen gehabt hat. Und das ist gekennzeichnet dadurch, dass man exogen gegebene Präferenzen hat. Und Präferenzen sind nichts anderes als ein Wertebuch, in dem sozusagen vorgegeben ist, wie verschiedene Optionen zu bewerten sind. Im Endeffekt bleibt bei diesen exogen gegebenen Präferenzen meistens der Eigennutz im Vordergrund. Also die Ökonomie ist früher davon ausgegangen, dass es vor allen Dingen eigennützige Präferenzen sind. Und da ist die einfachste Form, in der man sich das vorstellen könnte, dass der Anreiz, mehr Geld zu bekommen, immer existiert und immer sozusagen diesem Eigennutzinteresse dient. Man würde also immer eine Option, bei der sonst alles gleich ist, die mit einer höheren Auszahlung an ein Individuum verbunden ist, vorziehen, als eine Option, die eine geringere Auszahlung hat. Wir gehen außerdem davon aus, dass das Individuum nach Nutzenmaximierung strebt, zumindest in dieser ursprünglichen Form des Homo economicus, und dass eine Rationalität im Sinne einer Ziel-Mittel-Wahl vorliegt. Das heißt, dass das Individuum immer etwas unternehmen wird, was auch den eigenen Zielen dient. Dabei greift es auf das ökonomische Prinzip zurück, nämlich es wird nichts verschwenden. Es wird keine Ressourcen einfach fallen lassen oder gar nicht verwenden, wenn es sie für seine Nutzenmaximierung einbringen kann. Das Ganze findet statt unter bestimmten Restriktionen, zu denen die Preise zählen. Das sind die Nebenbedingungen sozusagen des Maximierungskalküls. Und in der allerersten Form ist man immer davon ausgegangen, dass vollständige Information über alles besteht, also keine Transaktionskosten. Und wenn Sie selber schon mal eine Kaufentscheidung gefällt haben, dann wissen Sie, wie unrealistisch das ist. Der Homo economicus, wenn man ihn grafisch veranschaulichen will, hätte etwa diese Form, eine exogen gegebene Präferenzen, das ist das, was ich an Wertefunktionen im Kopf sozusagen schon mitbringe, bestimmte Restriktionen, unter denen ich ein Nutzenmaximierungskalkül aufstelle und am Ende kommt ein situativ nutzenmaximierendes Verhalten heraus. Ich will Ihnen sozusagen die ganze Entwicklung ersparen, die man in der Ökonomie in den letzten 50 Jahren in Diskussionen dieses Verhaltensmodells, die wir hatten. Am Ende, und das ist möglicherweise nur ein vorläufiges Ende, steht jedenfalls ein deutlich differenzierteres Verhaltensmodell, in dem nicht mehr davon ausgegangen wird, dass Präferenzen einfach so gegeben sind, dass man alles unter Restriktionen fassen könnte und das ohne Wechselwirkung bleibt zu den Präferenzen und zu den Verhaltensweisen. Und dieses Modell möchte ich nennen den Homo economicus institutionalis, also den institutionell eingebetteten und im Kern aber immer noch ökonomisch agierenden Akteur. Für den existieren Institutionen in Form von Spielregeln. Und die können gesetzlicher Natur sein, strafbewehrt, so wie bei der Steuerhinterziehung, die ich eingangs erwähnt habe, mit bestimmten Entdeckungswahrscheinlichkeiten. Es können aber auch informelle Regeln sein. All die spielen eine Rolle für Entscheidungen, die das Individuum trifft. Präferenzen können endogen sein, sie sind nicht einfach gegeben, man kommt nicht mit ihnen auf die Welt, sondern man wird überformt durch die Institutionen, in denen man agiert. Die bestimmen letztendlich auch, nehmen Einfluss auch auf die Präferenzen. Und schließlich haben Institutionen auch Einfluss auf das, was man als kognitive Grenzen bezeichnen könnte, nämlich das, was man überhaupt als Handlungsalternativen wahrnimmt. Wenn man sozusagen eine einfache Kaufentscheidung wie ein neues Fahrrad treffen will, trifft man auf eine Flut von Informationen. Und möglicherweise ist eine kognitive Grenze, die dabei wirksam wird, dass man sowieso nur drei Alternativen miteinander vergleichen kann. Soweit reichen die Rechen- und Vergleichskapazitäten, die man hat. Darauf können Institutionen aber Einfluss nehmen. Sie können einem erstens erleichtern, Informationen zu verarbeiten, oder sie können einem auch beibringen, wie man mit der Abwägung von mehr als nur drei Alternativen umgeht. Und schließlich, der Einfluss der Institutionen auf das Verhalten, und dann spielt eine große Rolle, ob man eben tatsächlich situativen Nutzen maximierend sich verhält, kalkuliert, unter Einbezug aller Parameter, ob man sich eine rationale Regel gibt, mit der man sozusagen als Daumenregel agiert, oder ob man sich habituell oder auch emotional instinktiv verhält. All das ist auch durch Institutionen beeinflusst. Erst in der Schule oder im Agieren in der Peer Group lernt man zu kalkulieren, Alternativen abzuwägen. Und da zeigt sich sozusagen auch der Konnex zu den anderen sozialwissenschaftlichen Disziplinen. Ja, es ist dieser Homo economicus institutionalis ist nah dran am akteurszentrierten Institutionalismus, sozusagen an einer Ausformung, die sowohl spieltheoretische Alternativen Vergleiche zulässt oder auch im Akteursmodell mit kognitiven und motivationalen Interessen zu arbeiten gewöhnt ist. Auch das kann man grafisch veranschaulichen und ich möchte das sozusagen aus dem Homo economicus, den ich Ihnen vorher gezeigt habe, heraus entwickeln. Wenn der noch Präferenzen hat und nur Restriktionen, dann war sozusagen der erste Entwicklungsschritt in der Ökonomie, kognitive Grenzen einzuführen. Bounded Rationality, von der man sprach. Daraus ergibt sich auch, dass man nicht nur situativ nutzenmaximierend handelt, also immer nach dem Nutzenmaximum streben kann, sondern möglicherweise ist man bei einem bestimmten Nutzenniveau, was man erreicht hat, einfach zufrieden. Man kalkuliert nicht weiter, sucht nach noch weiteren Nutzenpotenzialen, sondern ist zufrieden, wenn man einfach nur eine Entscheidung dann auch getroffen hat. Das rational regelgebundene Verhalten, was ich eben schon erwähnt habe, was zum Beispiel in der Steuerpolitik häufig anzutreffen ist, dass einzelne Steuerzahler sich so verhalten, wie sie sich letztes Jahr auch verhalten haben. Die einfache Regel, die sie sich geben, ist, bei einmaliger Durcharbeitung des Mantelbogens und der Anlage N und was immer sonst für Anlagen noch dazukommen, das nächstes Jahr genauso wieder auszufüllen, bloß mit den neueren Daten. Das wäre eine einfache Daumenregel. Und dabei stößt sozusagen der Finanzverwaltung immer auf, dass selbst bei Gesetzesänderungen, die sich positiv auswirken auf einzelne Akteure, praktisch keine Verhaltensanpassung stattfindet, weil die meisten das gar nicht merken, weil sie sich eine rationale Regel gegeben haben und dieser Regel einfach folgen. Im Homo economicus institutionalis unterscheiden wir auch zwischen den eigennützigen Präferenzen und den sozialen Präferenzen. Es gibt sie, die eigennützigen Präferenzen. Aber es gibt sie auch, nämlich die Präferenzen, die sozial sind, die sich an einem fairen Outcome zum Beispiel orientieren oder zumindest an fairen Prozessen. Und auch die spielen für die Verhaltensweisen am Ende eine große Rolle. Und dann der umgebende Institutionenkranz, der dann nicht mehr nur Einfluss hat als Restriktion auf die Entscheidung, die getroffen wird, sondern auf die Präferenzen selbst, die überhaupt erst durch die Institutionen überformt werden, auf die kognitiven Grenzen und schließlich auch auf die verschiedenen Verhaltensweisen, bei denen noch habituelles Verhalten und emotional-instinktives Verhalten hinzukommen. Auch das sind Verhaltensweisen, die wir bei der Empirie im Feld antreffen, die wir also folglich, wenn wir einen Konsens erzeugen wollen zwischen den Sozialwissenschaften über das, was wir denn berücksichtigen wollen, in der Empirie auf jeden Fall abbilden müssen und dafür auch eine verhaltenstheoretische Grundlage liefern müssen. Nun ist das Modell immer noch relativ abstrakt und ich möchte kurz sozusagen nochmal zeigen, wie das aussieht, wenn man das am Beispiel eines Einfamilienhausbesitzers abbilden wollte. Auch der hat eben verschiedene Präferenzen und die Präferenzen können eben in Richtung Einfamilienhaus auch gewirkt haben. Die wiederum sind in Deutschland auch schon sozusagen institutionell geprägt, wenn der Bundeskanzler, wie das in den 80er Jahren der Fall war, deutlich macht, dass das Wohnen im Grünen eigentlich für jeden eine Option sein muss, dann ist das auch der Versuch, sozusagen auf solche Präferenzen zu reagieren und gleichzeitig ist es eine Einflussnahme auf solche Präferenzen. Es fördert auch solche Präferenzen. Umgebende Institutionen sind dann auch Preise auf der linken Seite, Bodenpreise, die Grundsteuer, die erhoben wird, direkte Subventionen oder auch Kreditvergünstigungen. Und auf der anderen Seite sind es auch Gebote oder Verbote oder viele andere Vorschriften, die sozusagen Einfluss nehmen können auf kognitive Grenzen. Und dann ergibt sich daraus ein situativ nutzenmaximierendes Kalkül. Das könnte wirklich ein Abwägen sein von Wohn- und Arbeitswegen. Also was kostet es mich tatsächlich und was nutzt es mir? Das wäre im Kern eben immer noch der Homo economicus. Es könnte aber auch sein, dass sich jemand eine einfache Regel gibt, die er im Vorfeld einmal abwägt, nämlich Pendeln lohnt sich vorerst noch. Und nur wenn der Ölpreis eine bestimmte Schwelle überschreitet und damit auch der Benzinpreis, dann muss ich die Entscheidung überdenken. Es könnte auch habituell sein, dann ist es nie vorher abgewogen worden, sondern einfach Verhalten beispielsweise von den Eltern oder aus der Peer Group wird kopiert und fortgesetzt. Oder es könnte auch emotional instinktiv sein, ja, man kommt an dem Haus vorbei, man kauft es, bevor man überhaupt darüber nachgedacht hat, eine Option, die vielleicht bei derartigen Konsumentscheidungen eher selten ist. Wenn wir ein solches Verhaltensmodell zugrunde legen, dann sind wir bei der Lösung des Regulatory Choice Problems einen ganzen Schritt weiter. Und das umfasst letztendlich drei Schritte. Den ersten hatte ich schon eingangs erwähnt, man muss die relevanten Akteure überhaupt identifizieren. Man muss wissen, wer das Problem überhaupt verursacht. Und das ist beispielsweise bei der europäischen Chemikalienregulierung gar nicht so einfach. Wo liegen denn die Informationen über die Chemikalien? Und wer kann sie denn am ehesten generieren? Können das Behörden oder können es tatsächlich die Hersteller? Und die Entscheidung, die jetzt getroffen ist bei der Chemikalienregulierung, ist, diese Aufgabe liegt beispielsweise bei den Herstellern und Importeuren. Wenn man die identifiziert hat, dann muss man die Interessen und Präferenzen dieser Akteure und damit auch ihre Motive abfragen. Und dann sind wir schon mitten im Verhaltensmodell. Also der Frage, legen wir einen Homo economicus oder einen Homo economicus institutionalis zugrunde? Und nach dem, was ich jetzt gesagt habe, dürfte deutlich sein, dass ich zu letzterem tendiere. Und wenn dieser Schritt erfolgt ist, dann können wir auf der Basis des erklärenden und damit auch prognostizierenden Verhaltensmodells die effektive und effiziente Intervention identifizieren. Und dann sind wir in einem Bereich, den man auch mit responsiver Regulierung umschreiben könnte, also eine Regulierung, die auf die spezifische Situation der Normadressaten eingeht, die nach den Anreizen fragt, die diese Normadressaten haben und diese Anreize reflektiert im Steuerungsinstrumentarium mit dem der Staat eingreift. Das bringt mich zum nächsten Punkt der Optimierung der Politikberatung. Und wenn man nach der Optimierung oder den Optimierungspotenzialen der Politikberatung fragt, dann könnte man fragen aus Sicht der Politik oder aus Sicht der Wissenschaft oder vielleicht aus Sicht der Bürger. Nun, aus Sicht der Wissenschaft, aus Sicht der Politik ist die Wissenschaft etwas, was mit sehr behäbigen Forschungsprogrammen agiert. Häufig ist die Institutionenkenntnis für einzelne Regulierungsbereiche auch eher gering. Unser Interesse, die Institutionenlandschaft zu durchdringen, ist gerade so groß, wie es uns sozusagen für die Publikationstätigkeit in der Disziplin, und das heißt meistens die internationale Publikationstätigkeit, ausreicht. Die Reichweite der Theorie ist häufig noch geringer. Die Unübersichtlichkeit der theoretischen Grundlagen für die Politik ist praktisch riesig. Kaum einer, der sich zurechtfindet zwischen den vielen Referenzpunkten, die sich sozusagen für die einzelnen Disziplinen herausbilden. Und weil das intransparent ist, sind es auch die Empfehlungen. Weil nicht klar ist, welche Empfehlungen auf welches Verhaltensmodell rekurrieren, so könnten wir jetzt übersetzen, ist die Politikberatung häufig genau das Problem, was sie eigentlich lösen soll. Nämlich die Hilfe beim Regulatory Choice Problem zu bieten. Stattdessen bietet sie sozusagen eine Vielzahl von vermeintlichen Lösungen, bei denen schwer ist zu erkennen, welche tatsächlich relevant ist. Deswegen muss die Politik fordern, dass eine institutionenbasierte, also tatsächlich die nationalen Regelungsapparate aufnehmende, anwendungsorientierte und auch noch zeitnahe und den politischen Prozess begleitende Beratung stattfindet, die immer die normativen Vorgaben desselben akzeptiert. Und wenn man sich da fragt, wie soll das passieren, dann ist sicher der erste Teil eine Akzeptanz der politiknahen Beratung als Teil der Sozial- und der Rechtswissenschaften. Ja, wenn die Sozialwissenschaften und die sicher in erster Linie und damit auch die Ökonomie, wenn diese Disziplinen eine Berechtigung haben aus Sicht der Gesellschaft, dann besteht die sicher nicht nur im Reflektieren gesellschaftlicher Umstände, sondern auch gerade in den Vorschlägen zur Verbesserung gesellschaftlicher Strukturen. Um das leisten zu können, brauchen wir diese institutionenbasierte, anwendungsorientierte, zeitnahe und am politischen Prozess eben als begleitend teilnehmende Wissenschaft. Dabei ist mir aus meiner täglichen Praxis durchaus deutlich, wie das Spannungsfeld sich dann aufbaut zwischen dem, was eigentlich als Wissenschaftler von mir gefordert ist, nämlich international zu publizieren, forschungsorientierte Drittmittel einzuwerben und auf der anderen Seite, wenn denn Politikberatung relevant wird, eben dieses zeitnahe und institutionenbasierte zu leisten. Wenn man die Wissenschaft aus der Sicht der Wissenschaft betrachtet, dann handelt es sich bei uns doch in erster Linie als Reputationsmaximierer. Oder vielleicht auch Einkommensmaximierer. Aber auf jeden Fall sind wir Wissenschaftler nicht Wahrheitsmaximierer. Wir mögen durch institutionelle Strukturen dazu beitragen, dass Wahrheiten zutage treten. Aber unsere individuelle Motivation liegt eher in dem reputationsmaximierenden Element oder auch im einkommensmaximierenden Element, was im normalen wissenschaftlichen Prozess eng zusammenhängt. Je höher die Reputation, desto höher die Berufungsmöglichkeiten an andere Universitäten mit entsprechend höheren persönlichen Bezügen. Das heißt, auch wir Wissenschaftler, so wie alle anderen Akteure auch, nutzen das System zum eigenen Vorteil. Und bei der Politikberatung, und jetzt rede ich ausdrücklich nicht nur von der wissenschaftlichen Politikberatung, könnte man zwischendurch den Eindruck bekommen, wir wären sozusagen in Anlehnung an McKinsey nur noch ein McDeutschland oder eine gar Bertelsdeutsche Rüroblick Deutschland, weil gerade das die politikberatenden Institutionen waren, die am stärksten in den letzten Jahren Politikberatung und dann eben auch nicht wissenschaftliche Politikberatung betrieben haben. Mein Kollege Achim Truger hat in diesem Zusammenhang auch von einem Wissenschaftsversagen gesprochen, das heißt der Frage, ob nicht nur der Markt versagen kann, weil bestimmte Funktionsbedingungen möglicherweise nicht erfüllt sind, oder auch in Heilung des Marktversagens möglicherweise der Staat versagt, sondern ob nicht letztendlich auch in der Beratung der Wissenschaft, der Politik durch die Wissenschaft, nicht auch die Wissenschaft strukturell versagt, weil sie eben letztendlich Reputations- und Einkommensmaximierer darstellt. Nun kann man dieses Wissenschaftsversagen sicher heilen, wenn auch die Frage ist, bis zu welchem Grade. Und diese Heilung versuchen wir seit längerer Zeit etabliert durch bestimmte konstitutionelle Regeln der Wissenschaft. Und auch wenn in diesen Tagen es besonders problematisch davon erscheint, davon zu reden, dass diese konstitutionellen Wirkungen überall und gleichermaßen eingehalten würden, so ist es doch, das Transparenzgebot, nämlich zitierweise und auch in den Publikationen, sicher etwas, worauf sich alle Wissenschaftler jederzeit einigen können. Die zweite konstitutionelle Regel ist die Rationalität und Konsistenzprüfung. Dadurch, dass man transparent ist, deutlich macht, auf welche Quellen man sich bezieht, eigene Gedanken hinzufügt, macht man sich auch angreifbar für jeden anderen, der diese Veröffentlichung wiederum liest, der sie auf Konsistenz prüft und entsprechende Kritik daran äußern kann. Also diese konstitutionellen Regeln im Wissenschaftsprozess sind schon geeignet, das Wissenschaftsversagen möglicherweise auch zu heilen. Denkbar wäre auch noch weiterzugehen und beispielsweise zu sagen, wir erstellen ein Empfehlungskataster. Jeder, der politiknahe Empfehlungen abgibt, wird in diesem Kataster erfasst und das Kataster ermöglicht zu sehen, mit wie vielen Widersprüchen er in seiner politikberatenden Tätigkeit bereit ist, einherzugehen. Honoraroffenlegungspflichten. Wenn es denn Einkommensmaximierer sind, könnte man die Honorare offenlegen. Haftungsregeln. Wenn man einen Vorschlag macht, muss man nicht auch in gewisser Weise dafür haften, wenn der Vorschlag implementiert würde, wäre auch das möglicherweise denkbar. Auf jeden Fall ist notwendig, und ich glaube, da reichen die ersten zwei Punkte schon aus, Transparenz und Rationalität und Konsistenzprüfung, die Verhaltensannahmen offenzulegen und empirisch zu testen. Und das ist notwendig, weil wir diese Dependenz zwischen Politikempfehlung und Verhaltensannahmen sehen können. Wenn also eine Qualitätssicherung der Politikberatung stattfinden soll, dann auf jeden Fall auf der Basis dieser interdisziplinär angelegten Politikberatung mit der Offenlegung von Verhaltensannahmen und der empirischen Unterfütterung und dann der diskursiven Kontrolle der Wissenschaft durch Kollegen eigener Disziplinen, durch die Kollegen anderer Disziplinen oder auch durch den Bürger. Dabei muss man sich vergegenwärtigen, dass für den Bürger das zentrale Problem der Politikberatung ist, dass seine Bürgerpräferenzen und das Wiederwahlinteresse der Politiker möglicherweise in einem Konflikt stehen. Und dabei ist durch die Politik die unvollständige Information der Bürger geradezu intendiert. Denn das erhöht die diskretionären Spielräume der Politiker. Davon ist unbenommen, dass auf der Seite der Bürger es auch rational sein kann, uninformiert zu bleiben. Denn es sind viele Bürger, die im Land betroffen sind und von vielen Dingen ist man auch nicht direkt betroffen. Und dann ist es sinnvoll zu sagen, darum sollen sich andere kümmern. Aber selbst wenn es rational ist, für den Bürger uninformiert zu bleiben, kommt noch hinzu, dass es für den Politiker rational ist, den Bürger auch uninformiert zu lassen. Und wenn Politikberatung dann die Form geheimer Räte oder verschiedener Kommissionen annimmt, dann vergrößert dies eher diesen Spielraum und eine transparente Politikberatung könnte diesen eher verringern. Die Transparenz hilft also nicht nur im wissenschaftlichen Prozess und ist sozusagen qualitätssicherndes Merkmal innerhalb der Disziplinen und zwischen den Disziplinen, sondern die Transparenz hilft tatsächlich auch den Bürgern. Das kann darin bestehen, dass man Politikempfehlungen eben einfach, wie das neuerdings ja auch immer häufiger der Fall ist, im Internet bereitstellt, also für jeden zumindest tendenziell zugreifbar macht. Noch besser sind natürlich Übersetzungen von Bürgern für Bürger, also Bürgergutachten, die praktisch nicht nur die generelle Informiertheit erlauben, sondern tatsächlich auch die Diskussion der Bürgersorgen in den Mittelpunkt stellen. In dieser asymmetrischen Informationsverteilung zwischen Politikern auf der einen Seite und Bürgern auf der anderen Seite, da dient der Wissenschaftler praktisch als Element von Checks and Balances. Ja, er kann einen Beitrag dazu leisten, Kontrolle über die Ergebnisse der Politikberatung zu liefern. Und je höher die Partizipation in solchen bürgerorientierten Prozessen ist, desto höher ist eben auch der Druck, Transparenz tatsächlich zu erzeugen. Und damit bin ich bei meinem letzten Punkt, nämlich dem Fazit. Und dieses Fazit möchte ich in 5 Punkten noch einmal zusammenfassen, was ich Ihnen jetzt in so vielen Minuten dargelegt habe. Politikberatung, das ist These 1, kommt häufig zu widersprüchlichen Ergebnissen, ohne das Verhaltensmodell offenzulegen. Und ein Teil der Widersprüche, und sicher nur ein Teil, der ist aufzulösen durch die Diskussion des impliziten Verhaltensmodells. Meine Empfehlung ist an dieser Stelle, über ein breit angelegtes Verhaltensmodell, was geradezu heuristischen Charakter hat und weniger analytisch scharf trennbar ist, durch eine Diskussion dieses Verhaltensmodells praktisch auch die impliziten Verhaltensannahmen offenzulegen. Dieses Verhaltensmodell habe ich den Homo economicus institutionalis genannt und es sozusagen im Rahmen dieses Verhaltensmodells geschieht die Herleitung der Politikempfehlungen aus expliziten Verhaltensannahmen und einer systematischen empirischen Validierung. Aus meiner Sicht ist die Politikberatung, und damit meine ich die wissenschaftliche Politikberatung, entweder sozusagen im direkten Kontakt zur Politik oder auch in etwas zurückgezogener Form, die zentrale Rechtfertigung für die Sozialwissenschaften. Sie müssen einen Beitrag zu den Regulatory Choice Problemen liefern. Und damit Sie das können, brauchen Sie natürlich auch eine sozialwissenschaftliche Grundlagenforschung, aber die muss immer wieder zurückkoppelbar sein zu tatsächlichen politischen Gestaltungsfragen. Und wenn sie das nicht tut, und diese Tendenz haben wir, glaube ich, in der Ökonomie in den letzten Jahren am allerstärksten erlebt, wenn sie sich zurückzieht von politischen Empfehlungen, dann ist sie in Gefahr, sozusagen selbst auch zu einer Orchidee zu werden, die man sich aus Gründen der Ästhetik vielleicht noch im Gewächshaus hält, die aber eben ihren eigentlichen Nutzen nicht mehr erfüllt. Es liegt aber sozusagen nicht nur im Argen der Ökonomie, sondern ich glaube auch der Wissenschaftspolitik, denn sie muss umgekehrt auch eine politiknahe Beratung der Sozialwissenschaften begreifen und wertschätzen. Und das kann sie nicht, indem sie nur sozusagen Signale stellt auf Anreize zur beispielsweise internationalen Publikation, sondern gleichzeitig muss sie berücksichtigen, dass sie Anreize gibt, die nationale Institutionenlandschaft zu kennen, zu erkennen und auch zu analysieren. Und schließlich der 5. Punkt, Wissenschaft und damit in enger Verbindung auch die Öffentlichkeit haben die Funktion von Checks and Balances aufgrund der asymmetrisch verteilten Informationen zwischen den Bürgern und den Politikern, gleichwohl der Bürger rational uninformiert sein kann, wird die Politik immer ihrerseits nutzen, dass sie diskretionäre Spielräume schaffen kann, indem sie Informationen vorenthält. Und um das Problem zu lösen, kann Politikberatung, wissenschaftliche Politikberatung durch Transparenz einen weiteren Beitrag leisten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.